Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
28 Millionen Kunden hat die Fielmann-Gruppe. Das ist etwas mehr als Australien Einwohner hat. 10 Millionen davon haben virtuell schon Brillen oder Sonnenbrillen anprobiert. Was Fielmann im Bereich E-Commerce macht, um den Online-Anteil auch zu steigern, darüber sprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist mal wieder der Stefan Wolke, seines Zeichens Director E-Commerce, wenn ich den Titel noch richtig in Erinnerung habe. Stefan, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke, dass ich wieder mal hier sein darf. Diesmal ja sogar bei uns im Büro.
Genau, wir sitzen bei Fielmann und das hat sich folgendermaßen ergeben. Wir sind uns, glaube ich, vor 14 Tagen auf der E-Commerce-Expo in die Arme gelaufen und irgendwie haben wir geschnackt und Stefan hat wieder erzählt, was alles so passiert ist bei Fielmann. Und dann dachte ich irgendwann so, kann man das Mikro mitlaufen? Lassen. Ich glaube, das interessiert andere Leute auch noch ziemlich, weil wir haben uns zuletzt, ich habe nachgeschaut, im Juli 22 im Podcast gesprochen und ich glaube, seitdem ist eine ganze Menge passiert und das wollen wir mal so ein bisschen durchgehen. Das ist der Plan.
Super gerne. Lass uns das tun.
Sehr gut. So, ich habe drei große Themen mal mitgebracht, weil wir haben uns davor zuletzt auf der K5 gesehen und da hast du gesagt, morgen Relaunch, also morgen geht neue Plattform online. Das war einmal ein großes Thema. Dann das Thema Omnichannel. Für alle, die es nicht sehen, der Stefan sitzt hier mit einem Fielmann Omnichannel Ultras Hoodie vor mir. Wir müssen gleich mal ein Bild noch machen davon und das hochladen. Und das Thema KI war letztes Mal schon ein Thema und mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen größer geworden, auch in der gesamten Gesellschaft. Also die drei Themen würde ich jetzt gerne einmal mit dir durchdeklinieren. Passt das?
Ja, auf jeden Fall. Cool. Freue ich mich drauf.
Wunderbar. Dann fangen wir doch mal mit dem Thema an, was, glaube ich, bei den meisten Unternehmen immer große Schmerzen bereitet. Das ist irgendwie Systemwechsel. Und ihr seid ja im Sommer 23 auf Scale gewechselt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Erzähl mal ein bisschen was davon. Wie ist es gelaufen?
Okay, also ich glaube, erstmal hast du absolut recht. Wir sind ähnlich wie viele, viele andere Firmen mitten in der Transformation und die bezieht natürlich auch das Thema IT-Infrastruktur, Plattform und so weiter mit ein. Wir haben für unsere stationären Geschäfte ein System, das extrem effizient ist, über Jahrzehnte extrem gut funktioniert, aber natürlich so wie viele Systeme, die über lange Zeit laufen, irgendwann mal auch in die Jahre kommt und Anpassungen zum Beispiel super schwierig sind. Und da wir heute in einer Zeit leben, wo du schnell reagieren musst, haben wir schon vor vielen Jahren angefangen, Step by Step sukzessive unsere Infrastruktur umzubauen. Ich bin jetzt auch kein IT-Nerd, ne? Deswegen mag jeder verzeihen, wenn ich jetzt so ein paar Begriffe gebrauche, aber Microservice-orientierte Infrastruktur ist so das Stichwort, API-getrieben, so dass du, ich beschreibe es mal so ein bisschen wie so ein Lego-Brick-System, dass du sagen kannst, ich kann relativ schnell Komponenten wechseln, austauschen und habe nicht so eine monolithische Infrastruktur.
Hattet ihr die vorher? Und war das der Grund auch für den Systemwechsel? Weil den machst du ja eigentlich nicht irgendwie aus Freude, sondern meistens aus Schmerz, ist so mein Eindruck.
Also zwei Gründe, genau. Also klar, natürlich ist das immer auch schmerzhaft. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Und ich habe es auch noch nirgendwo anders gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Also auch in meiner beruflichen Laufbahn vorher bei Otto, da gibt es auch viele Stories, wie oft man Systeme gewechselt hat und wie schmerzhaft das war. Wir haben zwei Kerngründe, warum wir es eigentlich jetzt halt auch sukzessive in den letzten Jahren angegangen sind. Zum einen, weil wir eben Infrastruktur haben, die in die Jahre gekommen ist, die, wie ich gerade schon sagte, eben schwer anpassbar ist, immer mit viel Aufwand verbunden. Und zum zweiten, ja, weil sich auch das Kundenverhalten ja geändert hat und dementsprechend das Thema Omnichannel, das ist gerade angesprochen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns ist. Und Omnichannel bedeutet, dass Kunden zum einen zwischen den Kanälen wechseln können. Das bedingt aber auch, dass wir den Kunden jederzeit an jeder Stelle gleich gut bedienen können. Egal, was er vorher gemacht hat. Ob er zum Beispiel online angefangen hat, was viele Leute tun. Ne? Also Stichwort Robo. Viele Leute suchen vorher online. Das betrifft unsere Branche genau wie viele andere auch. Ich glaube, uns sogar nochmal deutlich stärker. Viele Leute schauen sich vorher, viele Kunden schauen sich vorher Brillen online an. Probieren sie, das ist gerade gesagt, knappe 10 Millionen machen das halt in der virtuellen Anprobe vorher und kaufen dann im Laden ein oder andersrum genauso. Ja? Es kann auch sein, dass ich im Laden beginne und sage, ich mache das zu Hause weiter, weil ich gemerkt habe, ich muss nochmal drüber nachdenken oder was auch immer. Und genau diese Wechselbewegungen sind halt mit bestehenden Systemen oftmals schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen halt neue Sachen hier entsprechend bauen und es kommen ja ständig neue Sachen dazu. Ja, das ist ja, also egal wann du anfängst, es gibt ja niemals diesen Nullpunkt, wo du sagst, jetzt sind wir da und jetzt warten wir mal so wasserfallmäßig 2-3 Jahre, dann ist es fertig.
Oh, das wäre aber schön eigentlich.
Das wäre schön. Also ne, wir sagen ja immer so schön, dass agiles Arbeiten ganz toll ist und das ist auch so, aber oftmals würde man sich wahrscheinlich wünschen, dass man relativ klar einen Anfang und Ende definieren kann, dann weiß man halt, wann es dann soweit ist. Das ist aber nicht die Realität und das ist bei uns genauso wenig wie bei anderen die Realität und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen halt eine Anpassung, wie wir auch arbeiten. Das hat auch viel so mit unternehmensinterner Transformation zu tun. Ne? Da machen wir auch gerade sehr viel. Mitarbeiter auch mitnehmen, ne? Auch das gehört ja dazu. Du veränderst Profile, dementsprechend musst du da ziemlich viel auch investieren, auch in deine Mitarbeiter. Das ist also nicht nur ein IT-Thema, das ist auch immer ein People-Thema. Ja? Also was brauchst du auch für Leute? Wie motivierst du sie, am Ende des Tages auch mit neuen Systemen zu arbeiten? Und genau deshalb haben wir gesagt, wir brauchen halt etwas Modulares. Und ich kann dir so ein Beispiel mal geben aus der Stationärwelt, weil ein Fehler, den viele machen und den wir auch am Anfang gemacht haben, wir haben Sachen hier im Headquarter entwickelt, haben sie dann in die Geschäfte gebracht und haben dann festgestellt, Mist, das funktioniert nicht. Deswegen sind wir schon seit einigen Jahren jetzt echt dabei, wirklich sehr MVP-getrieben auch, Sachen zu testen, immer Leute aus den Niederlassungen auch mit zu involvieren. Wir machen sie sogar stellenweise zu Product-Ownern. Finde ich super interessant.
Also Leute, die in Filialen dann arbeiten.
Genau, genau. Ne? Also da sind ja genauso gut motivierte Leute, die haben auch oftmals auch von IT-Themen Ahnung, das glaubt man gar nicht, haben sich weitergebildet und so weiter. Aber sie haben natürlich das Produktverständnis nochmal ganz anders. Und wir sind de facto ein aus stationärer Sicht getriebenes Unternehmen, das jetzt immer weiter digitalisiert. Ja? Und das, was wir jetzt noch on top gebaut haben mit den Online-Kanälen, um sie in Brücke jetzt mal zu schlagen zu der Plattform. Ja, wir haben eine neue Plattform aufgesetzt und diese Plattform ist halt ja ein Mix aus verschiedenen Modulen. Teilweise sind das halt selbstgebaute Sachen, teilweise sind es aber auch Sachen, die wir vom Markt halt verwenden, weil wir gesagt haben, wir müssen ja nicht alles selber bauen. Und eine Komponente, die wir uns dort eingekauft haben, ist halt Scale. Das ist quasi unser Order-System, ja, das wir aber eben nicht nur für den Online-Bereich verwenden, also für den reinen Online-Shop, sondern auch für den Stationärbereich verwenden wollen. Also quasi das Backend der Orderaufnahme beispielsweise soll halt genauso auch für stationär gelten.
Wart ihr die Ersten, die das bei Scale dann auch in die, also wirklich mit dem Offline-Geschäft verbunden? Das ist ja eigentlich ein digitales System so oder Online-System.
Genau, also wir haben uns den Markt wirklich sehr, sehr ausführlich angeguckt. Ne? Es gibt viele große Anbieter, Spryker, Commerce Tools und. Da gibt es also einige. Scale hat uns überzeugt, zum einen, weil sie sich mit diesem Thema Omnichannel schon sehr stark auseinandergesetzt haben, weil sie schon Kunden haben, die genau die gleichen Anforderungen haben. Das heißt, wir partizipieren am Ende dann von Entwicklungen, die sie in den Core mitgenommen haben, die andere schon eingebrieft haben. Inzwischen ist das auch ein relativ reger Austausch zwischen den einzelnen Kunden. Du kannst also auch Features dann nach oben priorisieren, indem du dich mit anderen austauschst und guckst, okay, haben die den gleichen Need? Gibt es da irgendwie eine Verbindung? Ja, und das hat uns halt am Ende des Tages überzeugt. Und auch natürlich der Background, weil das kommt ja aus der ganzen About You-Ecke und da fließt natürlich viel auch ein von so einem großen Retailer, dass wir auch mit benutzen können an Skills.
Oder ist das nur Hamburger Klüngel?
Das sagen immer viele. Ist es ehrlicherweise nicht. Also ich kann glaubhaft sagen, dass eine Menge Leute dort Energie reingesteckt haben, über mehrere Iterationen das richtige System zu finden. Und das ist jetzt das, was wir erstmal gewählt haben. Heißt aber, wenn du an diese Lego-Brick-Geschichte denkst am Ende des Tages, wir können halt immer wieder Komponenten noch austauschen. Also wir nutzen beispielsweise nicht alles von Scale. Ne? Also wir könnten auch vollumfänglich die gesamte Suite benutzen. Es gibt aber Bereiche, wo wir sagen, da müssen wir halt selber entwickeln. Zum Beispiel das ganze Thema Konfiguration von Brillen. Das haben die logischerweise nicht in ihrem Repertoire, sondern die können sehr gut Produktdarstellung, sie können sehr, sehr gut Recommendation und solche Sachen. Suche, da arbeiten wir noch gemeinsam daran, dass es auch noch besser wird. Da haben wir noch eine kleine Schwäche. Aber viele, viele Komponenten, auch Checkout und so weiter, laufen halt sehr gut. Aber eben Konfigurationen, also diese Kombination aus Fassung und Gläsern zusammenzubringen, das ist halt etwas, was in unserer DNA ist. Das wissen wir eigentlich am besten, wie es funktioniert. Und das bauen wir dann halt auch eben noch selber. Aber da es Headless ist, können wir es halt sehr, sehr gut auf der Plattform bauen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, es hat mehrere Iterationsschleifen auch gebraucht, natürlich auch der Auswahlprozess. Kannst du grob sagen, wie lange hat dieses Projekt Systemwechsel gedauert? Also ich meine, es sind ja verschiedene Phasen dann auch, so diese Auswahlphase und bis es dann wirklich auch zur Implementation kommt.
Oh, ich würde mal so ganz grob schätzen, wir haben, als wir damals gesprochen haben, waren wir ja schon mitten dabei. Ne? Also insofern, da waren wir schon mitten in der Umsetzungsphase, Konzeptionsphase damals und dann, also sagen wir so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr hat es gedauert, wirklich komplett alles zu definieren, dann die Anbieter auszuwählen. Wir haben dann mit Scale so ein POC gemacht, bevor wir uns entschieden haben. Also ne, nachdem wir Shortlist hatten, mit allen gesprochen hatten, haben wir dann mit Scale als unseren Favoriten einen POC gemacht und haben festgestellt, okay, das sieht gut aus und haben dann angefangen mit der Umsetzung. Also wir haben so Ende 2022 eigentlich mit der Umsetzung wirklich begonnen, haben dann den ersten Shop da drauf gesetzt, dem österreichischen Shop. Damit haben wir gestartet, weil wir gesagt haben, hey, Deutschland hatten wir ja schon einen Online-Shop. Das müssen wir also migrieren. Österreich wäre komplett neu. Da können wir auch nochmal ein bisschen ausprobieren und auch Erfahrung sammeln. Haben wir dann getan und dann ist es halt im Sommer soweit gewesen, dass wir dann eben auch Deutschland nachgezogen haben. Und dann relativ schnell, und das ist schön an so einer Plattform, erstens sind ja natürlich Features auch dann für alle Shops verfügbar. Hast natürlich so lokale Gegebenheiten, was so Logistik-Payment anbetrifft. Da musst du ein bisschen individualisieren. Aber auch das lässt sich mit Scale sehr, sehr gut machen. Und dann haben wir natürlich, partizipieren alle anderen Shops dann auch in der höheren Frequenz dann von den Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben. Also heißt, der zweite, dritte, vierte, fünfte fünfte ist dann eben nicht nochmal komplett neu, sondern ist dann halt schon ein bisschen einfacher.
Also das Projekt ist ja auch nie abgeschlossen, sowas ja eigentlich. Es geht ja immer weiter. Was ich ganz spannend fand, du hast es vorhin so nebenbei gesagt, so dieses Thema Leute mitnehmen, was ich bei Systemwechseln ja immer, egal was du machst, wenn das CMS ist noch das Einfachste, aber ich meine, sobald es irgendwie auch an Kundendaten geht, halt eben auch Leute hier in der Zentrale oder in der Filiale dann damit arbeiten müssen. Wie seid ihr das Thema angegangen?
Also ich würde mal sagen, dass wir dort schon einen recht großen Schritt nach vorne gemacht haben, aber auch noch nicht perfekt sind. Ne? Also wenn du heute mit verschiedensten Leuten zum Beispiel in der Fläche sprichst und sagst, Mensch, wie findet ihr eigentlich das, was wir da eingeführt haben? Da wirst du auch noch eine Menge Feedback bekommen, wo man was verbessern kann. Unser Ziel ist es aber, das Ganze halt wirklich ganzheitlich zu machen. Das ist auch wirklich der Schlüsselfaktor. Weil man darf nie vergessen, dass Menschen, die tagtäglich eigentlich sich um Kunden kümmern die ganze Zeit, also mit Kunden reden, mit Kunden beraten, das eigentlich als ihren großen Mehrwert auch betrachten, dass die natürlich keine Lust haben, sich in 5 Systeme parallel einzuloggen, um eine Aussage zu treffen oder um eine Sache machen zu können. Und genau das versuchen wir auch, dass wir es wirklich ganzheitlich denken, dass wir das alles über sehr, sehr smoothe und gute Usability auch hinbekommen. Und natürlich, in dem Moment, wo du ein neues Geschäftsfeld dazu nimmst, also sowas wie online, hast du natürlich, ich sage mal so, die erste Postfiliale ist halt nicht der DHL-Pickpoint, sondern die erste Postfiliale ist dann am Ende des Tages die Niederlassung. Die Kunden geben natürlich das Paket dann, wenn sie unzufrieden sind oder was rumtauschen wollen oder was nicht mehr möchten, dann auch direkt im Laden ab. Und dann musst du natürlich auch dann dort für ein System haben, das funktioniert.
Das ist wahrscheinlich jetzt auch dann in Sachen Komplexität, stelle ich mir durchaus herausfordernd vor.
Auf jeden Fall. Ne? Also das ist definitiv herausfordernd. Du kannst natürlich auch dann wieder so technisch Sachen lösen. Es gibt Retourenportale, haben wir auch gemacht. Aber die musst du dann eben auch wieder schulen. Du musst gucken, dass die Leute auch einen Weg finden. Und vielleicht anders, weil ich jetzt als bei einem klassischen Retailer, wo du ein Produkt kaufst, das wieder abgibst und eventuell dann dir was Neues aussuchst, ist das bei uns halt viel, viel größer, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde sagt, Mensch, die Brille passt mir doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Oder ich bin mit den Gläsern doch nicht so zufrieden. Und was machen sie dann? Gehen sie natürlich in eins unserer Geschäfte und sagen, hey, könnt ihr mir nicht helfen? Könnt ihr das nicht anpassen? Könnt ihr nicht mir zum Beispiel eine neue Fassung geben? Ja? Und genau das ist auch der Anspruch, das hinzubekommen. Und das hat eben ganz, ganz viel mit den Menschen vor Ort zu tun, weil die müssen das ja machen. Ja? Da sitzt ja keiner von online und so sehr du es auch wünschst, der Kunde macht natürlich nicht alles alleine.
Er muss diese Plattform selbst erklärender werden.
Das auf jeden Fall. Ne? Es muss natürlich von der Usability extrem einfach funktionieren, aber das ist ja auch genau der Mehrwert, den wir haben. Also ich bin jetzt gar nicht so unzufrieden darüber, dass Kunden im Zweifelsfall sagen, wenn sie etwas umtauschen möchten oder so, dann direkt vorbeigehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dann dort vor Ort überzeugen lassen, es gibt noch eine Alternative, die besser für sie geeignet ist, ist doch genau das, was ich unter Omnichannel verstehe.
Ja, ich meine, du hast ja einen zusätzlichen Touchpoint, du generierst wieder zusätzlich Kundenverständnis und wenn du es nicht ganz schlecht anstellst, dann gewinnst du auch Kundenbindung dadurch
natürlich
auch.
Genau, auf jeden Fall. Ne? Also am Ende ist es uns, mal ganz platt gesagt, total egal, ob der Kunde online oder stationär kauft. Hauptsache, er geht glücklich raus und sagt, Firmen finde ich cool.
Was ist schiefgelaufen oder was hast du gelernt aus diesem ganzen Systemwechsel jetzt? Also was sind so Punkte, wo du sagst, oh, das würde ich beim nächsten Mal vielleicht anders machen?
Was würde ich anders machen? Also wir haben eine Menge gelernt und haben auch versucht, das in den weiteren Projekten dann auch mit einfließen zu lassen. Ich gebe mal ein Beispiel, weil wir auch gerade über Menschen gesprochen haben. Du hast so ein Grundbedürfnis bei Menschen, ich möchte möglichst alles wissen. Und das ist immer sehr schwer, das zu befriedigen. Du hast ja ganz oft, bist du in der Konzeptionsphase, dann guckst du, dass du die involvierst, die du erstmal für notwendig erachtest, dann Sachen auch vergessen. Und das ist uns halt das ein oder andere Mal auch passiert, weil wir natürlich auch in diesem Omnichannel-Kontext einige Sachen das erste Mal machen. Das hat also so de facto vorher auch keiner gemacht. Also wir haben uns viel auch im Wettbewerb angeguckt. Wir machen das andere auch international. Ne? Also das ist deutlich in anderen Ländern schon deutlich weiter gediehen, auch so was so zum Beispiel Account-Anlegen anbetrifft. Ne? In den USA ist das halt gang und gäbe, dass du den Account anlegst, auch im stationären Bereich, in vielen serviceorientierten Retail-Umfeldern. Haben uns halt Sachen auch angeschaut, aber wir haben halt eben auch gemerkt, um nicht irgendwas zu vergessen, ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man sehr frühzeitig möglichst viele einbezieht. Natürlich können die nicht die ganze Zeit dabei bleiben. Das wäre auch super teuer und das wäre nicht effizient. Aber wir haben so ein Format entwickelt hier gemeinsam mit unserer Transformationsabteilung. Das nennt sich Integration Day. Bin ich ganz ehrlich, war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ist das jetzt wirklich cool? Bringt das was, alle zusammenzubringen, bevor man ein Projekt startet? Und ich muss jetzt echt sagen, nach einigen Projekten, die wir umgesetzt haben, ein super, super cooles Format. Du sammelst allen Input ein aus allen Bereichen. Nahezu, ne? 100% schaffst du es halt nie. Aber dadurch, dass alle von Anfang an involviert sind, kann jeder schon mal ausspeichern, was gibt es denn an Anforderungen auch aus meinem Bereich. Also ich rede jetzt über sowas wie Finance, ich rede über sowas wie Kollektion, über Logistik. Das sind ja alles teilweise Prozesse, die wir auch neu denken müssen jetzt aus dem Omnichannel-Kontext heraus. Und deswegen ist es unglaublich gut gewesen, das jetzt in den letzten Projekten so zu tun. Dann hast du viel, viel bessere Projektpakete auch und kannst die Produktschnitte auch viel, viel besser machen innerhalb einer Transformation einer Plattform. Ne? Weil das ist jetzt ja nur ein Name. Plattform ist ja, ne? Ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ich schalte irgendeine Software an und eine andere ab, sondern es ist ja, wie gesagt, sehr komponentenbasiert. Da muss das eine mit dem anderen zusammenarbeiten. Gerade API bedeutet ja auch, dass einer was liefert, ein anderer das konsumiert. Das heißt, es ist ein gegenseitiges Versprechen ja auch, wenn Systeme miteinander reden. Das musst du erstmal organisieren. Und gerade wenn du dann auch noch Systeme hast, die vielleicht etablierter sind, sowas wie SAP, du willst aber auch eine entsprechende Abwicklung haben über Finanzen, musst du in so einem Konzern auch machen, ne? Sonst können wir unseren Anspruch nicht erfüllen, den wir gegenüber dem Finanzmarkt haben, ist das schon oftmals eine Challenge. Aber früh involviert ist zum Beispiel ein so ein Learning, viel, viel früher Leute involvieren und dann auch versuchen, sie mitzunehmen, indem man sie in die Projekte integriert. Das muss ja nicht Vollzeit sein, ne? Also das muss nicht die ganze Zeit sein, das kann eben auch nur partiell sein oder eben für einzelne Perioden. Das hat uns einiges gebracht, aber ich bin auch ganz ehrlich, wir sind jetzt auch in der Schweiz gestartet im Dezember, deshalb wollten wir eigentlich schon ein bisschen früher machen. Da haben wir halt schon gemerkt, dass trotz guter Vorbereitung dann doch immer nochmal auch Zusammenhänge sind und das ist vielleicht so das zweite Learning. Du kannst so gut planen, wie du willst, du hast auch Abhängigkeiten. Ja. Und wenn einer sich verzögert in einem Thema, dann müssen vielleicht andere warten und dann kannst du dein Ziel halt auch nicht halten. Dann musst du gucken, wie kannst du das auch zukünftig parallelisieren.
Ja, sehr spannend. So, und jetzt seid ihr schon sehr, sehr weit gegangen und wir hatten auch vorhin besprochen, also fertig ist man ja nicht mit so einem Shop, mit so einer Plattform. Was kommt als nächstes? Was habt ihr in der Pipeline? Wahrscheinlich auch ein bisschen.
Also mir hat irgendwann mal ein schlauer Freund gesagt, der wirklich sehr, sehr viel auch sich mit IT-Themen beschäftigt, hat mal gesagt, eigentlich sind 20% das Bauen und dann geht es eigentlich erst richtig los. Das heißt, de facto ist es eigentlich so, dass wir jetzt eine Roadmap haben auf der Plattform, die jetzt eben stärker Feature getrieben ist. Das heißt, Plattform aufgesetzt, Baseline, Features erstmal geschaffen. Und jetzt geht es natürlich darum, die Usability zu verbessern zum einen. Ja, also wir haben ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wo wir dran gehen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema beispielsweise ist das Thema Beratung. So, große Challenge, wir sind extrem gut in der Beratung im Geschäft. Na, da sind wir mit Sicherheit ganz, ganz weit vorne, auch weltweit gesehen. Na, da sind wir unglaublich effizient, aber eben auch so, dass der Kunde zufrieden rausgeht. Das jetzt auch auf online zu übersetzen, in einem Produktsegment, wo du über ein individuelles Produkt sprichst. Jede Brille ist anders. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch erzählt, ne? Fassung Glas, das ist halt immer individuell pro Person. Das heißt, da steckt da ganz, ganz viel Emotionen auch dahinter. Empfiehl jemand die passende Brille. Und da hast du natürlich im Stationären ganz viel Wissen der Mitarbeiter. Also wenn ein Optiker vor dir sitzt und sagt, hey, ich guck dich mal an, okay, Kopfform, Augenfarbe, Haarfarbe, was trägst du so, wofür brauchst du eigentlich die Brille? Das sind so die klassischen Sachen. Danach empfiehlt man dann entsprechend auch eine Fassung. Was bist du für ein Typ? Bist du eher der Sportliche? Bist du der modisch Orientierte? Wechselst du häufig die Klamotten? Rennst du viel im Anzug rum? Und so weiter. Das sind alles so Faktoren, die natürlich auch für die Fassungsauswahl eine Rolle spielen. Mach das jetzt mal online. Das, was wir bei den meisten sehen, ist ja eher so ein Produktkatalog aktuell, so klassisch, ne? Und wie kommst du eigentlich hin, dass du eine wirklich personalisierte Empfehlung dem Kunden bietest? So, und da haben wir zum Beispiel jetzt vor einigen Tagen ein Produkt gelauncht, visuelle Suche. Das heißt, du kannst heute auf die Vielmann-Webseiten gehen und dann gibt es neben dem Suchfeld oben so ein kleines Icon, da kannst du draufklicken. So ein bisschen wie Google Lens eigentlich. Du kannst dann zum Beispiel ein Bild hochladen. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe irgendwie eine coole Brille fotografiert, ein Freund trägt eine, machst ein Bild, lädst es hoch, wird erkannt, aha, die Brille, was ist das für eine Form, Farbe? Und dann sucht dir diese Suche quasi automatisch passende Fassungen raus. Und damit reduzierst du schon mal diesen großen Katalog an tausenden Fassungen auf das, wo du sagst, okay, die hat mir gefallen. So eine ähnliche hätte ich ganz gerne. Finde ich ein super cooles Feature. Haben wir auch eingebaut, nicht nur in der Suche selber, sondern zum Beispiel auch in der Recommendation. Also du findest auf jeder Artikel-Detailseite passend zu der Fassung eine Liste an weiteren Fassungen, die ähnlich sind. Und dieses System ist KI-basiert. Das lernt halt mit jedem Klick. Also wenn ein Kunde zum Beispiel jetzt, du klickst die dritte an und sagst, okay, die ist anscheinend, gefällt dir dann, weil sie ähnlich ist, dann lernt das System, aha, die dritte ist so ähnlich wie die. Warum ist die so ähnlich? Was kann da der Grund sein? Ja, und das ist halt zum Beispiel eine Feature-Entwicklung, wo wir sagen, das in diese Richtung müssen wir halt gehen, ja, und das verbessern.
Finde ich total spannend, weil mich nervt, also im Fashion-Bereich, und Brillen sind ja im weitesten Sinne auch Fashion, nervt mich nichts mehr als Filter von Shops, weil ich meine, die haben dann alle ihre jetzt mittlerweile einen Produktkatalog mit 4 Millionen Produkten da irgendwie online gestellt und da dann das rauszufinden, was ich haben will. Oh, ich hasse es. So, also insofern finde ich so eine Anwendung eigentlich so, ja, irgendwo gesehen. Zum Beispiel, was du jetzt, wenn du zuhörst, nicht sehen kannst, ist, der Stefan hat eine total schöne Brille auf. Ich finde die total geil, das ist mir nämlich in Berlin schon aufgefallen und das wäre dann sowas, oh, fotografiere ich ab mal, wo hat er die denn her?
Genau, das ist, wenn wir alle mal gehört haben, das ist eine aus unserer neuen Sustainability-Kollektion, das heißt also nachhaltige produzierte Brillen. Bin ich ein großer Fan von, unsere Kunden übrigens auch. Insofern, wir haben mal eine erste Kollektion getestet letztes Jahr. Riesenresonanz und deswegen haben wir gesagt, wir machen da deutlich mehr, ne? Auch um wirklich nachhaltiger auch zu wirtschaften. Insofern kommt demnächst auch in den Shop. Ich schicke dir den Link, dann kannst du dir mal überlegen, ob du sie dir dann kaufst.
Ja, sehr schön. So, wir haben jetzt im Prinzip schon die ganze Zeit das Thema auch mit tangiert. Das war so das zweite, was ich auf meiner Liste habe, nämlich das ganze Thema Omnichannel. So, und das ist, ihr seid ja von Natur aus dazu gezwungen, Omnichannel zu machen, wenn ihr digital werden wollt, weil die Filialen dominieren ja bei euch schon auch so das Straßenbild da noch irgendwo mit. Ich habe mir mal ein bisschen Zahlen bei euch angeschaut. Ich bin mal in den Jahresbericht, das ist ja schön beim börsennotierten Unternehmen, da kriegt man ja sehr viele Zahlen. Bin mal reingegangen in die 22er. Also ihr macht 1,8 Milliarden Konzernumsatz, also ohne exklusive Mehrwertsteuer. 960 Filialen habe ich gelesen, wahrscheinlich sind es jetzt schon wieder ein paar mehr. So, und ihr wollt 20% mit Versand machen, was ja, da ihr wahrscheinlich keine Kataloge rausschickt, gehe ich mal von aus einfach, das ist dann der Online-Umsatz. Die Branche steht bei 5% nur. Das heißt, ihr wollt weit über Branchenschnitt sein. Und den einzig relevanten Wettbewerber dann in Deutschland, den ich gefunden habe, mit auch, wo ich weiß, ein hoher Digitalanteil wäre Mr. Spex. Die machen 210 Millionen Umsatz. Ihr peilt dann, Stand jetzt, wären das die 20%, 360 Millionen an. Das ist so, was ich an Zahlenmaterial jetzt immer gefunden habe. Lass uns das mal einordnen. Also, seid ihr dann online jetzt schon die größten auch in Deutschland?
Also es ist halt nicht ganz so einfach zu beantworten, da in unserer Branche die Zahlen halt auch nicht so wirklich public sind. Du hast jetzt gerade ein paar Sachen zusammengesucht, ne? Aber auch da wirst du sehr, sehr schwer finden, wie genau die Anteiligkeiten sind. Dann ist das zweite auch mal die Frage der Definition. Wir sind ja eben ein Business, das mehrere Touchpoints hat, ne? Beispielsweise, wenn du deine Sehwerte benötigst, weil du sie nicht hast oder sie veraltert sind, brauchst du aktuell meistens noch einen Besuch auch in einem Geschäft und musst es vermessen lassen oder gehst zum Augenarzt. Wir haben jetzt gerade so einen Indikationstest online gestellt, der hilft dir zumindest schon mal rauszufinden, sind deine Sehwerte noch aktuell? Das ist ja schon oftmals eine große Hürde. Ich weiß gar nicht, ob die noch passen. Sollte ich mal wieder hingehen oder nicht? Deswegen sind diese Zahlen immer sehr mit Vorsicht zu genießen, die man irgendwo findet, weil der eine definiert dann halt ab dem Moment, wenn jemand einmal im Laden war und einen Sehtest gemacht hat und danach online dann weitergemacht hat, ist das dann halt schon Omnichannel-Kunde. Hat er das alles?
Last-Click-Attribution noch.
Genau, also wir kennen das beide so aus dem Marketing-Umfeld. Für uns ist das aber auch gar nicht so der ausschlaggebende Punkt, ganz ehrlich. Und ob wir jetzt von den Zahlen her da der Größte sind oder noch nicht, das ist eigentlich gar nicht relevant. Für uns ist das Thema Omnichannel aus zwei Gesichtspunkten unglaublich spannend. Zum einen, weil wir halt eben sehen, dass die Kundenbedürfnisse und Wünsche sich gewandelt haben. Das hat jetzt ganz, ganz viel auch zu tun mit genereller Digitalisierung der Gesellschaft. Das ist ja quasi auch dein Business und insofern weißt du, was ich meine. Zum anderen ist es aber auch für uns eine große, große Option, unser größtes Handicap eigentlich, unsere größte Herausforderung zu challengen, nämlich, dass wir immer noch ein sehr starkes Frequenzproblem haben. Also wir haben auf Deutsch gesagt oftmals zu viele Kunden. Also ein sehr, sehr luxuriöses Problem. Ja? Also viele Kunden verlassen leider immer noch unsere Geschäfte, weil wir sie nicht bedienen können in der richtigen Zeit. Da haben wir viel getan. Auch in den letzten 10 Jahren haben wir da aktiv an Sachen, so Terminvereinbarungen, Wartelisten, digital, In-Store-Management sind da so Stichworte, um effizienter zu werden, um genauer dem Kunden sagen zu können, wann kannst du dran sein. Und mit Omnichannel schließt sich da nochmal ein ganz, ganz großes weiteres Feld. Es gibt Kunden, die sagen, okay, wenn alles da ist, also wenn ich genau weiß, was ich haben möchte, wenn meine Sehwerte da sind, dann kann ich komplett online einkaufen. Das geht momentan technisch in der Einstärke. Das heißt also alles, was so Plus- oder Minusgläser sind, die man benötigt, also wenn ich jetzt irgendwie kurz- oder fernsichtig bin, ne, oder Lesebrillen zum Beispiel, was halt noch komplex ist und aktuell nicht in der gleichen Qualität geht, ist halt das Thema Gleitsicht. Ich kann leider nicht einkaufen bei uns im Online-Shop, weil ich jetzt auch meine erste Gleitsichtbrille bekommen habe. Sieht man gar nicht, ne? Sieht aus wie eine normale Brille. Das ist das Schöne heute. Hast nicht mehr dieses kleine Fenster drin wie früher. Oder sehr selten gibt es das noch. Insofern, das ist nochmal eine andere Challenge, aber wird sich auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit irgendwann auch weiterentwickeln technisch. Aber aktuell geht es halt noch nicht. So, aber diese Einstärken-Kunden, die machen eine große Anzahl aus. Und warum nicht Kunden zum Beispiel die Option bieten, eben ihre Brille oder ihre Zweitbrille auch online zu kaufen, wenn wir alles haben? Also unsere Vision von Omnichannel ist, lass uns die Kunden aus den Läden holen, die dort im Zweifelsfall besser sich bedienen lassen, wenn sie es zum Beispiel online machen. Ich sag dir mal so 2, 3 Cases, die sich da anbieten. Also du hast zum Beispiel jetzt eine Brille gekauft im Laden, warst da, hast die gesamte Beratung gehabt und bist super happy, gehst raus und sagst super. Jetzt sagst du, okay, die gefällt mir. Ich habe aber bloß eine gekauft. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt eine gelbe auf, die gibt es aber noch in blau. Ja? Und hast dich im Laden nicht so richtig entschieden, weißt du nicht so, weil ich hätte auch 2 kaufen können, hast du aber nicht gemacht. Warum nicht einfach online dann, weil wir haben ja die Werte, genau das auch einfach nachkaufen. Oder Klassiker, Brillenträger, jetzt geht die Jahreszeit gerade los, Sonne scheint, sofort ist der Bedarf da, ich brauche eine Sonnenbrille. Wir haben alle Werte, warum nicht eine Sonnenbrille? Oder zum Beispiel auch für Gleitsichtkunden. Ein Gleitsichtkunde braucht oftmals auch noch eine Lesebrille. Also viele Leute haben dann zu Hause nochmal eine Lesebrille auf, kaufen die manchmal beim Drogeristen oder, ne, kennst du auch, man sieht immer diese Dinger da hängen, wo ich mich jedes Mal aufrege, oh Gott, das geht von der Qualität her viel, viel besser. Das sind einfach nur so gepresste Scheiben, da gibt's halt auch richtige Sachen, das verkaufen wir, das bieten wir unseren Kunden an. Das kann man zum Beispiel umrechnen. Ich kann dir aus einem Gleitsichtbrillenwert errechnen, was du für eine Lesebrille brauchst, dann kann ich dir eine Lesebrille anbieten. Und genau daran arbeiten wir, mit dem Ziel eben, diese Frequenz deutlich stärker auch zu verschieben. Und da sind halt so 20% unser ambitioniertes Ziel. Das ist halt, weil wir glauben, das hat weniger damit zu tun, dass wir sagen, wir kommen von 5% auf 20% im Markt, sondern wir haben gesagt, wenn wir 20% schaffen, über Distanz zu machen, also über Versand, das kann ja zum Beispiel auch sein, ich sende dir die Brille nach Hause, wenn du im Laden warst, ne? Dann haben wir halt unser Frequenzproblem deutlich stärker gelöst. Ja? Das ist der Beweggrund. Weniger ist irgendwie der Wettbewerb, ehrlicherweise.
Ja, ich meine, das ist ja auch eine Kennzahl, die für euch, für das gesamtunternehmerische Betrachtung ja auch irgendwie keine Relevanz hat, weil im Endeffekt, also es ist einfach nur digitaler Umsatz, aber Umsatz ist Umsatz so für unternehmerische Betrachtung. Aber für generell kann man ja sagen, der Markt ist noch verhältnismäßig undigital, wenn man sagt, 5% laufen nur online oder über Versand. Woran liegt das? Sind die Unternehmen nicht weit genug? Sind die Konsumenten nicht weit genug? Oder gibt der Markt auch gar nicht so viel her?
Also ich persönlich glaube, dass er das tut. Ich habe das einfach im Laufe der letzten 25 Jahre schon in ganz, ganz vielen anderen Branchen auch gesehen. Ne? Also wir haben die Diskussion auch gerade bei Fashion, wir haben die Diskussion bei Furniture gehabt. Alle haben immer gesagt, das geht nicht und Kunden wollen auf dem Sofa sitzen und so weiter. Ich glaube schon, dass das geht. Es hat zwei Gründe, die relevant sind. Der erste Grund ist, dass es einfach deutlich komplexer ist, weil du mehrere Schritte hast. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, du brauchst mal Sehwerte. Dann hast du das ganze Thema Anpassung auf den Kopf. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt gehabt, dass die Augen-Nasen-Kombination bei jedem Menschen anders ist. Dadurch ist halt auch die entsprechende Einschleifhöhe jedes Mal anders, die du brauchst, um die Gläser in die Fassung zu bringen. Und deshalb ist es halt komplexer. Da gibt es aber ganz, ganz viel Bewegung. Wir selber haben ja auch jetzt eben einen Weg gefunden mit dem Firmenfokus, nennen wir das. Auch KI-basiert rechnen wir auf Basis von existierenden Werten. Wir haben ja Millionen, du hast gerade die Zahl angesprochen vorhin, Millionen Kunden. Diese Werte können wir halt verwenden und können halt dementsprechend auch berechnen, was das Ganze bedeutet, um hier auch eine richtig gute Brille fertigen zu können. Das ist der eine Grund. Das bewegt sich gerade ein gutes Stück. Deswegen bin ich da auch sehr optimistisch, dass dort auch der zweite Grund, nämlich das Nutzungsverhalten. Und das ist halt unglaublich faszinierend. Das ist über alle Altersgenerationen hin. Also ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen. Kannst du dir vorstellen, wenn du erzählst, wo du arbeitest, hat jeder sofort irgendwie eine Story dazu. Das ist ganz faszinierend. Selbst Leute, die gar keine Brille tragen, kennen dann irgendeinen, der eine Erfahrung gemacht hat. Meistens ist es dann sehr positiv. Das freut mich dann. Ich habe aber auch mal auch negative Sachen natürlich. Muss man auch mit umgehen. Gibt's natürlich auch. Aber das Spannende ist, die Leute sagen halt meistens immer, ich habe so ein Bauchgefühl, das ist meine Augen, da will ich nochmal mit jemandem drüber sprechen. Und das hat ist eine ganz wichtige Komponente, die man nicht vernachlässigen darf. Das ist so eine, weiß ich nicht, vielleicht wird das irgendwann mal sich auch aus Erfahrung heraus ein Stück weit ändern. Also es ist vielleicht so ein Lerneffekt auch. Und Augen sind halt eben auch etwas, es sind ein Organ, ne? Das darfst du nicht vergessen. Das ist halt nicht so wie ein T-Shirt übergezogen. Die Augen sind halt schon was anderes als andere Körperteile im Zweifelsfall.
Ja, doch, das unterscheidet Brillen definitiv von Schuhen, glaube ich. Also da brauche ich nicht nochmal jemanden, Experten, der drüber schaut. Aber das führt mich zu einer Frage, die ich jetzt gerade auch im Kopf habe. Seht ihr Profile, bestimmte Kundengruppen, die vermehrt dann online sind, dass man sagt, okay, die jungen Leute machen das halt online, oder ist das sehr, sehr heterogen?
Also du siehst schon einen deutlichen Shift in jüngere Zielgruppen, aber ich bin überrascht, dass wir auch deutlich ältere dabei haben. Also es ist jetzt nicht wirklich ein ganz klares Generationsthema. Es ist eher ein Usability-Thema am Ende des Tages. Ne? Und das wirst du selber auch festgestellt haben. Also mein Aha-Effekt ist immer mein Vater mit über 70, der irgendwann, nachdem er verstanden hat, wie man so einen QR-Code scannt, an jeder Ecke einen QR-Code scannen möchte und darüber so eine Digitalaffinität auch entwickelt hat. Das war so ein Lerneffekt. Und insofern, bei Brillen wird das genauso sein. Aber klar, so in Summe sind die Kunden schon ein bisschen jünger. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir haben keine Älteren, die auch online eine Brille kaufen.
Ja, aber wahrscheinlich auch, ich sag mal, für sehr alte Leute ist ja auch schon wieder unbequem, in den Laden zu gehen, weil es ja auch einfach an körperlichen Barrieren dann auch irgendwo scheitert. Also kann wahrscheinlich auch sein, dass die Kundengruppen dann auf einmal schneller nachziehen durch Unterstützung von jüngeren Menschen.
Zum Beispiel, ne, ich habe auch große Hoffnung drauf, das, was ich von ansprach, wenn wir alle Werte haben, dann können wir halt auch solche Sachen anbieten. Da hast du noch so ein paar Hürden, die du nehmen musst, beispielsweise eben auch, wie gesagt, dieses Anpassen, das passiert ja auch bei der Abgabe. Also wenn du deine Brille abholst, wird auch nochmal nachjustiert. Ne? Da arbeiten wir aber auch gerade dran, also die Technologie wird immer besser. Wir hoffen, dass wir auch bald zum Beispiel so hinter den Ohren das alles erkennen können, dass du auch wirklich weißt, wie musst du den Bügel biegen. Und dann kannst du natürlich auch per Remote machen und dann auch dem Kunden nach Hause schicken. Und das wäre natürlich ein tolles Szenario, zu sagen, du hast die Werte von so einem älteren Kunden und kannst ihm das halt nach Hause senden, er muss gar nicht dann mehr vorbeikommen. Aber zum Beispiel könnte ja auch schon der erste Schritt sein, er war einmal da und für die Abholung muss er zum Beispiel nicht mehr vorbeikommen.
Wie ist das, wenn du diese ganzen Daten speicherst? Wenn du jetzt sogar sagst, also ne, Kundendaten sind bei euch ja dann nicht nur irgendwie die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und der Wohnort, sondern das ist ja viel, viel mehr, wenn ich hinterm Ohr, Augen etc. Wie ist das CRM-technisch? Was dürft ihr speichern? Also fällt das unter medizinische Daten? Das heißt, ihr habt da extrem hohe Regularien dann. Wie sieht das aus? Also ist das nochmal stärker, als wenn ich einfach nur meinen E-Mail-Verteiler habe?
Antwort ist ganz klar ja. Wir reden über medizinische Daten im großen Teil auch. Also neben den personalisierten Daten, die du hast, die wir gerade angesprochen haben, die klassischen Sachen. Für die Produkte, die wir bauen, verwenden natürlich anonymisierte Werte. Ne? Da fließen jetzt nicht echte Kundendaten dann ein. Aber wenn wir etwas speichern, dann müssen wir den Kunden fragen. Und genau das tun wir auch. Das ist halt schon super wichtig. Das hat natürlich einen viel, viel größeren Aufwand. Kannst dir vorstellen, das ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Fashion-Retailer oder in eine Drogerie gehe oder irgendwie was kaufe. Die lösen das ja ganz oft über Loyalty-Programme, indem sie versuchen, dort über die Kundendaten dann auch zu bekommen. Wir haben zum einen diese Herausforderung, dass es medizinische Daten sind, also dass wir eine deutlich stärkere Abfrage brauchen. Aber wir haben natürlich auch das Glück, dass der Kunde ja länger bei uns ist. Ne? Also du sitzt ja gemeinsam meistens am Tisch, bist in einer ganz anderen Atmosphäre und wenn du den Kunden halt glaubhaft versichern kannst, wozu du das brauchst und dass es für ihn ein Vorteil ist, wird er dann dem auch zustimmen.
Und du hast jetzt auch schon mehrmals das Thema KI angeschnitten. Das war letztes Mal auch schon und letztes Mal ist ja schon jetzt über anderthalb Jahre her, wo noch nicht die breite Masse irgendwie mit dem Thema so starke Berührungspunkte hatte. Ich weiß, dass ihr da schon sehr früh auch investiert habt, glaube ich auch aufgekauft habt zum Teil. Wo steht ihr beim Thema KI? Wie relevant ist das Thema? Wo ist das überall angedockt? Was macht ihr da an krassen Scheiß?
Also du hast recht, zum einen sind wir schon sehr, sehr lange an dem Thema dran. Ich bin mal ganz ehrlich, jetzt auch so, was mein eigenes Verständnis von KI anbetrifft, das hat sich auch erst in den letzten 2-3 Jahren deutlich stärker geschärft. Ich glaube, wie bei vielen anderen auch. Ne? Und spätestens jetzt seit ChatGPT und anderen Sachen ist das ja auch in der breiten Bevölkerung angekommen und ich sehe das ja auch im Privaten, wie Kinder damit umgehen und so weiter, faszinierend und noch wie viel Potenzial plötzlich sich daraus ergibt. Bei uns war KI, Machine Learning und solche Sachen waren schon immer Teil dieser Digitalprozesse, immer wenn es um Messtechnologie ging, weil dort hast du natürlich, wie du es gerade selber gesagt hast, Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Messpunkte und da brauchst du natürlich Unterstützung. Das kannst du nicht durch reines Programmieren erreichen und da haben wir schon sehr, sehr früh investiert. Zum einen auch hier in-house, indem wir selber technologische Sachen vorangetrieben haben. Also wir haben schon vor Jahren Leute getroffen, die haben gesagt, die machen Machine Learning. Ich habe gesagt, was ist denn das? Hört sich super spannend an, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Inzwischen tue ich das deutlich besser. Und wir haben dann auch bei Investments, die wir getätigt haben, geguckt, dass wir natürlich uns dann an Firmen beteiligen, die auch dieses Thema halt nutzen. Das ergibt sich aber auch aus der Natur der Sache. Zum Beispiel Fittingbox, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch, diese virtuelle Anprobe, die wir verwenden. Da gibt es ja diese Funktion, dass die Brille wegradiert wird. Super cool. Die Kunden müssen halt ihre Brille nicht mehr absetzen, wenn sie in die Kamera gucken, sondern probieren dann direkt die virtuelle auf. Das ist auch KI-basiert, ne? Weil dieses Errechnen alleine am Kopf, da reden wir auch wieder über Millionen Datenpunkte und das ist ja auch jedes Mal anders, wenn du den Kopf bewegst und so weiter. Ne? Das bedarf schon einer hohen Rechenleistung und dort kommt auch KI zum Einsatz. Da haben wir von vornherein drauf geachtet. Aber auch in vielen anderen Bereichen nimmt es inzwischen Einzug. Also sag mal so klassische Sachen, die ich auch bei vielen anderen Retailer sehe, in Richtung Content-Generierung zum Beispiel. Wir haben schon früh angefangen, auch Produkttexte beispielsweise mit KI unterstützt, Produktdatenaufbereitung, ganz wichtiges Thema in unserer Branche, super, super schwer, was Produktdaten anbetrifft, weit, weit, weit hinten weg, was andere Branchen schon können, einfach weil es halt auch nicht so diese Amazons und so weiter gibt, die das getrieben haben oder Google. Ne? Also du wirst halt in vielen Preissuchmaschinen Brillen viel schlechter verglichen sehen als andere Produkte, weil einfach die Produktdaten gar nicht so existieren. Da arbeiten wir viel mit künstlicher Intelligenz, aber auch zum Beispiel haben wir jetzt angefangen, Produktvideos zu produzieren mit KI, testen das gerade in einem Shop mit super coolem Ergebnis. Ne? Also einmal ein bisschen Zeit am Anfang in der Kalibrierung und so weiter musst du investieren und dann kannst du auf Knopfdruck halt XY-Videos produzieren. Was ich aber sehr spannend finde, so in diesem ganzen KI-Kontext, weil da reden ja viele drüber und wie nutzt es auch im Unternehmen und so, stelle ich gerade fest, es ist wie so eine Motivationsschub gerade, der bei vielen Mitarbeitern stattfindet, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann kommen manchmal ganz interessante Konstellationen zustande. Also wir haben zum Beispiel Leute zusammengebracht, die gesagt haben, ich hatte Bock drauf, aus verschiedensten Bereichen und da sitzt plötzlich jemand aus dem E-Commerce, neben jemand aus dem HR-Bereich und beide reden über Videogenerierung mit KI und dann sagt der eine, Mensch, wir haben das mal ausgetestet, dann sagt der andere, super, wir machen uns gerade Gedanken, wie wir noch mehr Videos produzieren können für Trainings und kommen immer an diese Kapazitätsgrenze mit Schauspielern und so weiter und Sprechern. Lass uns das mal ausprobieren. Und das finde ich total super, dass sowas gerade im Unternehmen stattfindet und dass sich da Leute zusammenfinden und gemeinsam über Themen nachdenken.
Das führt mich zu einem anderen Thema. Das hast du jetzt direkt wunderbar aufgenommen. Nämlich so dieses, wie nehme ich da die Leute mit? Weil ich sehe es sowohl bei uns intern als halt immer auch bei Kunden. Es gibt immer eine ganze Reihe Leute, die stürzen sich da drauf. Die haben da richtig Bock drauf. Und es gibt welche, die sagen, ach, ist doch okay, so wie es ist. Warum müssen wir denn jetzt noch dieses KI-Dings machen? Also so, wie geht ihr damit um? Wie versucht ihr, wie nehmt ihr die Leute mit, die da irgendwie, sag ich mal, nicht sich begeistert drauf stürzen? Ist ja ein ähnliches Thema, was wir auch vorhin hatten, wenn du eine neue Plattform hast und irgendwie Leute da drauf onboarden musst. Ist ja auch da wieder Veränderungswille irgendwie, sag ich mal, die ein bisschen anzustoßen.
Das ist aber auch total menschlich, ne? Veränderung ist halt immer, hast genau diese beiden, wenn du sie versuchst polarisiert darzustellen, beiden Gruppen. Der eine, der sagt, ich bin Early Adapter, ich will alles ausprobieren, finde das super. Ich glaube, und das tun wir auch, zum einen musst du dich so einem Thema strategisch auch widmen, das tun wir auch. Wir haben eine eigene Strategy Unit, die auch genau dieses Thema KI versucht jetzt auch, wo ist es wirklich sinnvoll, wo ist der größte Effekt und versuchen das dort auch dann voranzutreiben. Und auf der anderen Seite gibt es viele Formate, wo wir versuchen, Leute zusammenzubringen und auch die, die mal sagen, ich weiß noch nicht so richtig und ich habe es noch gar nicht verstanden, auch motivieren, es mal auszuprobieren. Manchmal sind es ja nur so Kleinigkeiten, ne? Also wir benutzen Microsoft Teams und diese ganze Office-Suite und denken gerade über Copilot ganz aktiv nach. Ja? Ich glaube, da werden viele Leute am Anfang auch erstmal schlucken und sagen, wow, was heißt denn das jetzt eigentlich und wie verändert sich das? Und wenn sie dann aber merken und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dass es eine Verbesserung ist, dass du einen Effekt hast, der positiv ist, dann wirst du auch es machen. Du musst, glaube ich, immer wieder Leute ranführen und ausprobieren. Lass uns doch mal zeigen, was haben wir gemacht? Guck mal hier, willst du es selber mal probieren? Es muss, glaube ich, aber ein Stück weit immer freiwillig sein. Also zwingen würde ich dazu niemanden. Dafür ist es auch geradezu agil und neu, ne? Und auch schwer, glaube ich, also wahrscheinlich auch uns beiden fällt es ja manchmal schwer, das ganz genau zu erklären, was es ist. Es ist einfach für mich eine Revolution, ne? So wie Internet damals eine Revolution war, ne? Eine komplette Veränderung.
Ja, definitiv. Also ich merke auch, dass ich bei manchen Sachen dann auch erstmal kurz zurückzucke und sage, oh, war doch okay, so wie es ist, aber ja, die Erfahrung zeigt, es macht total Sinn, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Was ich halt bei euch auch spannend finde, ich meine, ihr habt ja auch die Use Cases wirklich, dass ihr den Leuten auch aus dem Team zeigen könnt. Guck mal, hier haben wir es eigentlich schon seit mehreren Jahren irgendwie alltäglich im Einsatz mit dieser Fittingbox zum Beispiel. Was kommt denn da noch bei euch? Weil ich weiß, ihr macht da ja eine ganze Menge. Was habt ihr da auf der Roadmap oder was sind jetzt so die in den letzten anderthalb Jahren, was habt ihr da an neuen Features gemacht? Weil die Fittingbox hatten wir schon im Sommer 22.
Hatten wir schon, das hat sich aber auch weiterentwickelt. Ne? Also was wir auf der Roadmap haben, ist natürlich das ganze Thema Brille deutlich stärker auszubauen. Also werden wir also noch viel, viel mehr Features dran bauen, noch viel, viel mehr Produkte anbieten. Da gibt es noch einiges, was man da noch ergänzen kann. Dann natürlich das ganze Thema Usability. Wie kriegst du das hin, dass du halt tatsächlich ganz, ganz schnell auch zu deinem Ergebnis kommst? Also schon in der Auswahl beispielsweise, in der Beratung, über die Fassung bis zu den Gläsern, passend zu deinem Bedarf auch das richtige Produkt zu finden, das richtige Produkt vorgeschlagen zu bekommen. Das ist eigentlich so der Kerntenor, wo wir dran arbeiten und da kannst du teilweise technologisch Sachen dran machen. Am Ende ist das Spannende eigentlich, und das ist auch etwas, was sich verändert hat, dass wir deutlich stärker eben übergreifend denken. Also wir denken jetzt zum Beispiel einen Fassungsberater, also jetzt zu sagen, welche Fassung ist die richtige für dich? Das ist mit der visuellen Suche beispielsweise, das ist ja ein Teil davon. Ne? Das denken wir halt auch jetzt immer gleich so, wie können wir das auch im stationären Bereich einsetzen? Wo ist eigentlich der Unterschied? Am Ende des Tages haben noch beide Kunden, ob ich jetzt online bin oder im Laden bin, noch genau die gleichen Bedarf. Ich muss unter der großen Vielzahl an Fassungen die richtige für mich finden. Und dort den Mitarbeiter zu unterstützen oder den Kunden zum Beispiel im Laden auch schon selbst zu befähigen, bevor er halt anfängt mit der Beratung. Es gibt ja auch Kunden, die sagen, ich möchte gar nicht beraten, wenn die laufen in einem Laden rum und suchen sich eine Brille aus. Denen zu helfen, unter der schieren großen Anzahl die richtige zu finden mit so etwas, sind zum Beispiel Ansätze, wo wir gerade dran arbeiten.
Also die Roadmap ist voll genug. Da
die
kommen
Roadmap
viele.
Ist voll genug. Wie gesagt, ist eine riesen Roadmap auf jeden Fall, vor allem auch in allen Bereichen. Also Brille ist das eine. Du weißt ja auch, wir verkaufen ja optische Produkte, also Brillen, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, aber auch Hörakustik ist ein immer spannender werdendes Thema. Da kommt auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit noch einiges. Ich glaube auch, das wird sich deutlich stärker digitalisieren. Also im ersten Schritt vielleicht so in Richtung Service, dass du so After-Sale-Services machst, um nachzujustieren. Aber auch schon in der Anbahnung gibt es dort viele, viele Möglichkeiten und vielleicht brauchst halt mehrere Termine, um so ein Hörgerät zu kaufen. Vielleicht kann man auch den einen oder anderen Termin versuchen, über Remote zu organisieren oder eben über den Self-Service auch schon zu enablen. Ne? Sowas wie Hörtests beispielsweise sind Themen. Wir sind aber auch in anderen Bereichen unterwegs, das ist auch mal ganz spannend, und versuchen uns auch neue Business-Umfelder zu suchen. Ein schönes Beispiel ist jetzt auch schon groß ausgerollt und wird auch weiter ausgebaut, ist das Thema Augencheck-up, nennen wir das. Und zwar ist das ein Thema, das wir haben einen eigenen Ventures-Arm, die gucken sich vor allen Dingen so disruptive technologische Sachen an, aber auch neue Business-Modelle. Und genau aus dem Kontext heraus haben wir ein Thema festgestellt. Wir machen ja diesen Sehtest schon nur solange wir Optiker sind. Und in diesem Sehtest gibt es halt immer mal wieder den Moment, dass wir feststellen, oh, da ist irgendwas im Auge, wo eigentlich ein Arzt drauf gucken müsste. Und in der Vergangenheit war das so, wir haben dann gesagt, da gibt es eventuell was, wir würden Ihnen empfehlen, einen Augenarzttermin zu machen. Und Augenarzttermine dauern in Zentraleuropa meistens sehr, sehr lange. Also wartest halt sehr, sehr lange drauf, ne? Also stellenweise Monate, bis du einen Augenarzttermin bekommst. Und wir haben eine super spannende Company gefunden in der Schweiz und die heißt Agomeda und mit denen haben wir einen Test zum Anfang gemacht und dann haben wir am Ende gesagt, wir beteiligen uns daran. Und die haben ein relativ einfaches Modell aufgesetzt und zwar im Rahmen dieses Sehtests wird quasi ein extra Screening gemacht der Augen. Das ist meistens sogar mit ähnlicher Hardware, ein bisschen was dazu und andere Software. Und dann guckt am Ende ein Augenarzt nochmal drauf auf das Ergebnis und kann dir dann innerhalb von einigen Tagen ein Ergebnis liefern und kann dir sagen, okay, das macht wirklich Sinn, da ist tatsächlich etwas, einen Augenarzttermin zu machen oder nicht. So, und das ist für uns erstmal etwas, wo wir Kunden helfen können. Ja, das ist super. Also das freut uns natürlich, wenn Kunden auch an anderen Stellen glücklich gemacht werden. Und wir haben tatsächlich, da bin ich echt ein bisschen stolz auf, muss ich ganz ehrlich gestehen, wir haben sogar Menschen das Leben gerettet. Also ich wusste nicht, dass man auch von Augenkrankheiten tatsächlich sowas wie einen Herzinfarkt bekommen kann. Und wir hatten auch Beispiele, wo Kunden wo was erkannt haben und dann wurden die halt entsprechend medizinisch sehr schnell behandelt und wir konnten denen dann de facto das Leben retten. Und das ist halt etwas sehr, sehr Cooles, ein schönes Gefühl. Und es ist halt ein neues Business-Umfeld. Ne? Mhm. Und es ist natürlich spannend, auch in ganz neue Felder zu gehen und auch das Portfolio quasi zu erweitern.
Was habt ihr noch an technischen Spielereien? Wäre jetzt der falsche Begriff, weil wenn du gerade eine Szenerie auch beschreibst, wo jemand das Leben gerettet worden ist. So, was kommt noch an technologischen Erweiterungen, sage ich jetzt mal, bei euch, die durchaus spannend sein können?
Also in ganz, ganz vielen Bereichen sind wir natürlich dabei, technologisch uns weiterzuentwickeln. Die Plattform wird weiter ausgebaut. Dieses, was ich am Anfang kurz beschrieben habe, dieses integrative in auch die Stores, also dass du wirklich, dass es zusammenspielt, dass du den Kunden an jeder Stelle gleich gut bedienen kannst. Da spielt auch das ganze Thema Authentifizierung mit rein. Das ist ja generell im klassischen Retail und wenn du dann über Omnichannel nachdenkst, eine ganz, ganz große Challenge. Wie kann ich eigentlich den Kunden identifizieren, dass ich ihn über alle Kanäle auch hinweg erkennen kann, damit ich ihm auch die passenden Produkte anbieten kann und zum Beispiel eine Journey, die er online angefangen hat, auch stationär weiterführen kann. Dafür muss ich ihn ja in irgendeiner Form erkennen, ne? Und da hast du technologisch auf jeden Fall einige Herausforderungen. Da sind wir gerade ganz, ganz stark dran, das zu lösen. Dann in diesem ganzen Thema Messtechnologie glauben wir, dass wir dort noch unglaublich viele Potenziale haben, um das halt noch effizienter und schneller auch zu gestalten. Auch wieder sowohl online als auch in-store. Wir versuchen immer, ähnliche Technologien auch miteinander zu verknüpfen oder zum Beispiel auch Daten aus dem Stationären zu nutzen. Ich hatte ja vorhin kurz erzählt, dieses Anpassen am Kopf. Ne? Das hört sich jetzt erstmal so wie so ein kleines Problem an, aber das ist potenziert ein Riesenthema, weil da natürlich viel, viel Zeit bei drauf geht, wenn der Kunde am Ende nochmal im Laden vorbei muss und du musst nochmal die Bügel anpassen. Das könnte ein Thema sein, wenn wir das halt lösen, dass wir dort auch wieder einen riesen Effizienzsprung hinbekommen und dann können wir einfach wieder mehr Kunden bedienen, wenn wir dort die Zeit verkürzen. Und das ist eine technologisch riesen Herausforderung, weil da reden wir über Scanning des Gesichtes. Ja? Aber wir haben jetzt gerade einen super spannenden Ansatz, um da ein Stück weiterzukommen. Also ich bin da sehr, sehr positiv und hoffe, dass wir das über ein MVP auch mal beweisen können, dass es funktioniert. Und dann werden wir sehen, ob das halt tatsächlich auch dann so zu der Effizienz führt, die wir uns da versprechen und zu einem besseren Kundenerlebnis. Dann ein weiteres Thema ist natürlich der Ausbau der digitalen Kanäle grundsätzlich, ne? Beispielsweise so in-store sehe ich noch Riesenpotenzial, auch in Richtung Self-Service auch Sachen auszuprobieren, ne? Da kann man noch viel, viel mehr machen. Da glaube ich, dass es ein großes Potenzial gibt, unten auch in Wartezonen oder so schon die Experience zu geben, dass sie Sachen ausprobieren können, dass sie Sachen auswählen können. Also einiges auf jeden Fall in der Roadmap. Im Detail, wie gesagt, ist das immer so, sind wir ein bisschen hanseatischer. Erstmal ausprobieren und gucken, ob es auch wirklich funktioniert. Ne? Aber wir sind da auch sehr offen. Also diese visuelle Suche beispielsweise haben wir jetzt auch gar nicht selber entwickelt. Ne? Da haben wir auch gesagt, da gibt es was, haben wir was gefunden. Ein Startup, die das extrem gut machen. Die konnten das für Fashion. Also insofern, es gibt auch die Hoffnung für dich für Fashion. Die kommen das ja sehr gut gemacht und haben gesagt, Mensch, wir trauen uns auch Brille zu. Dann haben wir halt ein bisschen mit denen gesprochen und jetzt haben sie halt auch Brille hinbekommen. Brille ist natürlich ein bisschen schwieriger zu erkennen im Gesicht, ne? Kleineres Gesicht, kleines Feld, das du da detekten musst, aber es funktioniert schon echt gut, finde ich. Lässt sich aber natürlich auch noch viel, viel weiter verbessern, auch in Richtung dieser weiteren Beratung. Ne? Also jetzt momentan kriegst du passende Brillen angezeigt, aber eigentlich möchte ich sogar wirklich dir nur drei anbieten. Das wäre so meine Challenge, zu sagen, die drei richtigen. Und dass du dann sagst, okay, ich kann mich kaum entscheiden, ich nehme alle drei. Das wäre eigentlich so das Ziel.
So, an dieser Stelle im Podcast mache ich eigentlich immer eine Zusammenfassung, wo ich so runterbiete, was ich alles mitgenommen habe. Ich scanne immer so im Hinterkopf immer so mit, was alles so gesagt wird und versuche das dann nochmal zu rekapitulieren. Und mir ist im Laufe des Gespräches was bewusst geworden. Und zwar hast du immer wieder die gleichen Wörter verwendet, nämlich Kunden helfen und Kundenerlebnis. Und das ist im Prinzip auch meine Zusammenfassung, die ich jetzt hier mitnehme, weil wir haben fast gar nicht über Marketing gesprochen, wir haben nicht über Search gesprochen und wir haben auch nicht über CRM und solche Themen gesprochen, sondern es ging die ganze Zeit nur darum, wie kann ich das Kundenerlebnis verbessern und tiefer in den Kern von Marketing kann man eigentlich kaum rangehen und alles, was wir besprochen haben, nämlich ihr wechselt die Plattform, weil sich das Kundenverhalten geändert hat, weil ihr flexibler sein müsst, weil ihr das Omnichannel-Erlebnis besser machen wollt, damit die Kunden nicht in der Filiale warten müssen, damit sie die Sachen schneller und einfacher an ihr Produkt kommen, bessere Lösungen bekommen. Wir können den Kunden besser helfen. Dafür macht ihr einen Plattformwechsel. Dafür legt ihr den kompletten Fokus auf das Thema Online oder Omnichannel, damit halt eben einfach die User Experience besser ist. Investiert da wahnsinnig viel rein. Auch beim Thema KI. Ja, wir wollen den Kunden damit helfen und dann ist das einfach und das ist einfacher. Und das war jedes Mal unterschwellig das Thema, der Kunde steht im Fokus. Und wenn ich jetzt so rechts an dir vorbeischaue, da steht der schöne Satz, if a user is having a problem, it's our problem. Und das finde ich, dass das, ich habe das vorhin gesehen, so während wir gesprochen haben, dachte ich, das passt wie Faust auf Auge hier zu der Mentalität. Und das finde ich halt eben, anstatt dass wir jetzt alle Features quasi dieses Podcasts einmal runterbeten, diese komplette Kernmessage, die hier, die ich bei Fielmann immer wieder wahrnehme, ist, stell den Nutzer in den absoluten Fokus und guck einfach, wie du die beste Experience, das beste Erlebnis dafür bereitstellst, und dann werden die Leute auch immer wieder in die Filiale kommen oder werden dann halt eben auch das Online-Angebot nutzen, wenn es halt eben auch wieder die gleiche gute Experience ist oder vielleicht sogar noch besser, weil weniger Wartezeit da ist. Und das ist im Prinzip meine komplette Zusammenfassung von all dem. KI ist auch kein Selbstzweck. Also ihr macht ja nicht KI, um KI zu machen, sondern KI löst Probleme, die ihr vorher nicht lösen konntet. Und genau das sollten Unternehmen viel, viel mehr machen und nicht so dieses Feature-orientierte und was können wir mit KI denn machen, sondern welches Problem hat der Kunde und wie kriegen wir es gelöst? Und diese Denkweise ist eigentlich das, was das Wichtigste in diesem ganzen Podcast jetzt eigentlich bei mir hängen geblieben ist. So, das ist meine Zusammenfassung.
Also freut mich total deine Zusammenfassung, muss ich ehrlich gestehen, weil du hast es genau auf den Punkt getroffen. In einem Satz ausgedrückt, der Kunde bist du, ist ja genau unsere Philosophie und genau das ist eigentlich tagtäglich unser Ansporn. Anders kann man es auch gar nicht ausdrücken. Perfekt zusammengefasst. Vielen Dank dafür.
Wunderbar. Also ich lerne seit, du bist jetzt 10 Jahre bei Fielmann? Bisschen über 10 Jahre. Und seit 10 Jahren lerne ich von Stefan extrem viel in jedem Gespräch. Und nicht, dass er es mir irgendwie mit der Faust aufs Auge drückt, sondern einfach dieses unterschwellige Kundenzentrierung. Das ist bei Fielmann halt eben total gut. Und das heißt, also wenn du kein Brillenträger bist, geh einfach mal trotzdem in eine Fielmann-Filiale und mach mal das Erlebnis mit einer Sonnenbrille und probier es einfach mal aus. Beschäftige dich mal damit, weil ich glaube, sehr, sehr viele Unternehmen können von Fielmann sehr viel lernen. Und dementsprechend bin ich super dankbar, dass du dein Wissen, deine Erfahrung, eure Perspektive hier wieder im Podcast geteilt hast, Stefan.
Ja, sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das waren jetzt nicht nur ganz, ganz viele Einblicke, sondern vielleicht auch ein kleiner Werbeblock für Fielmann. Kann ich an dieser Stelle sehr guten Gewissens machen. Ich danke dir fürs Hören bis hierhin. Vergiss nicht, den Podcast auch zu abonnieren, weil es kommen viele spannende weitere Sachen. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.